Gerechtigkeit und Loseblatt. Die Woche im Recht. Ein Podcast von NJW und Beck Aktuell.
Hallo und herzlich willkommen zu Folge 14 von Gerechtigkeit und Loseblatt. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Ich bin immer noch Pia Lorenz, Chefredakteurin von Beck Aktuell und Mitglied der Schriftleitung der NJW. Und bei mir ist diese Woche nicht Hendrik Wiedewild, denn der macht unerlaubterweise Urlaub, sondern ihr kennt ihn schon längst, Maximilian Amos, mein Kollege, Volljurist und Redakteur bei Beck Aktuell.
Hallo.
Wir gehen direkt rein in die Themen dieser Woche, denn dafür, dass wir eigentlich mal langsam ins Sommerloch rutschen sollten, passiert doch eine ganze Menge. Wir zeichnen auf am Donnerstag, den 11. Juli, und wir reden in dieser Folge ziemlich viel über ziemlich wenig Geld. Max, was haben wir dabei?
Ja, wir haben einmal, die Bundesregierung will die Regeln fürs Bürgergeld verschärfen. Dann darf eine Frau mit Kopftuch offenbar nicht Schöffin werden. Zum Dritten haben wir alles auf Englisch, alles schneller, alles hochspezialisiert. Commercial Courts sollen den Justizstandort Deutschland für Unternehmen wieder attraktiver machen. Außerdem, das VG Berlin hält die BAföG-Sätze für zu niedrig. Jetzt muss das BVFG entscheiden. Und zum Schluss noch unbedingt examensrelevant, der BGH entscheidet zur Aufrechnung mit der Mietkaution.
Der Aufreger der Woche.
Ja, wir starten mit der Haushaltseinigung der Ampel. In diesem Zuge hat die Bundesregierung ja einige Verschärfungen am Bürgergeld verkündet, mit dem man im kommenden Jahr mehr Menschen in Arbeit bringen will. Das heißt also im Endeffekt Geld einsparen bzw. die Steuereinnahmen erhöhen möchte.
Also, wenn ich mich richtig erinnere, dann ist es noch nicht so besonders lange her, dass das Bürgergeld mit riesen Tamtam eingeführt wurde von eben dieser Ampelregierung als ein riesiges soziales Projekt. Und zwar natürlich vor allem für die SPD. Und jetzt will diese SPD-geführte Koalition alles wieder verschärfen, nachdem man gerade Sanktionen und Härten für arbeitslose Menschen abgebaut hatte?
Ja, was soll ich sagen? Die Zwänge der Realpolitik wahrscheinlich. Aber du hast schon recht, das ist eine krasse Kehrtwende. Das haben auch viele andere so aufgefasst in den Medien. Die Taz titelte zum Beispiel bald wieder Hartz IV? Fragezeichen. Und auf tagesschau.de war zu lesen, es sei eine Dreiviertelrolle rückwärts beim Bürgergeld.
Okay, bevor wir uns jetzt hier einstimmen in die allgemeine Empörungswelle, was steht denn jetzt eigentlich drin in der Einigung?
Naja, es gibt dazu noch keinen Gesetzentwurf oder sonst irgendwie ein besonders detailliertes Dokument, wo alles exakt drinstehen würde. Was wir bisher haben, ist erstmal Informationen über die gesamte Haushaltseinigung, die Scholz, Lindner und Habeck jetzt ausgehandelt haben. Da stehen zum Bürgergeld erstmal nur so ein paar dürre Sätze drin. Aber es gibt ein Papier des Bundesfinanzministeriums und da finden sich ein paar detailliertere Informationen. Es geht dabei um ein paar konkrete Punkte. Im Wesentlichen kann man sagen, es soll eigentlich ein bisschen unangenehmer werden für arbeitslose Menschen.
Also die Regelungen für die Zumutbarkeit der Arbeit werden irgendwie angezogen, längere Arbeitswege und so. Wir haben das alle die vergangenen Tage schon in den Nachrichten gehört. Du hast ein interessantes Gespräch geführt mit Professor Janda. Bevor wir da reingehen, aber nochmal so meine allgemeine Frage, wie sind solche Sanktionen überhaupt möglich? Ich dachte, das Bürgergeld deckt das menschenwürdige Existenzminimum ab und darunter darf man dann halt gar nicht gehen.
Ja, genau. Also es gibt da diese Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts zu. Die haben wahrscheinlich jetzt die meisten im Kopf. Aber Sanktionen gab es ja in Hartz IV und auch bisher im Bürgergeld schon immer. Das ist auch vom BVFG im Grunde nach nicht beanstandet worden. Aber wie das überhaupt geht, was jetzt die rechtlichen Maßstäbe für das Bürgergeld sind und wie vor diesem Hintergrund vielleicht auch die geplanten Änderungen am Bürgergeld zu sehen sind, darüber habe ich mich gestern mit Konstanze Janda unterhalten. Die leitet den Lehrstuhl für Sozialrecht und Verwaltungswissenschaft an der Universität in Speyer. Ja, Frau Konstanze Janda, herzlich willkommen bei Gerechtigkeit und Loseblatt.
Ja, hallo.
Also wie viel wir arbeitslosen Menschen zugestehen, ist ja einerseits eine Frage der Gerechtigkeit und damit auch irgendwo eine politische Entscheidung. Aber was sind denn eigentlich die rechtlichen Rahmenbedingungen, also die Anforderungen, die der Gesetzgeber beim Bürgergeld zu beachten hat? Also das BVFG hat sich ja schon verschiedentlich zum Existenzminimum geäußert. 2010 war das mal eine Entscheidung zur Höhe, 2019 zu möglichen Sanktionen, die damals zu hoch ausfielen. Was ist da so sozusagen der Rahmen, den das BVFG gesetzt hat?
Ja, also es handelt sich ja beim Bürgergeld um eine existenzsichernde Leistung. Das heißt, sie muss sich in ihrer Ausgestaltung am Grundrecht auf Sicherung einer menschenwürdigen Existenz messen lassen. Und dieses Grundrecht knüpft unmittelbar an die Menschenwürde an und auch an das Sozialstaatsprinzip aus der Verfassung. Aber der Gesetzgeber muss es konkretisieren. Also wir haben keinen ganz objektiven Maßstab, dass immer so und so viel Euro gewährt werden müssen. Das Verfassungsgericht hat aber entschieden, dass die physische Existenz gesichert werden muss und immer auch die soziokulturelle Existenz, also die Teilhabe, die gesellschaftliche, politische, die kulturelle. Und dass das ein einheitliches Grundrecht ist, was jederzeit und immer in vollem Umfang gedeckt werden muss. Und dann hat es in der Sanktionsentscheidung des Gerichts 2019 eben entschieden, dass man den Arbeitssuchenden zu Recht auch abverlangen darf, dass sie Arbeit suchen, um ihre Hilfebedürftigkeit zu beenden. Und dass man an diese Nichterfüllung solcher Pflichten auch Sanktionen anknüpfen darf. Aber man darf die Menschen nicht erziehen, man darf nicht zu restriktiv agieren. Und man muss auch den Menschen die Möglichkeit geben, sich zu bewähren. Das heißt eigentlich, so eine Absenkung von Leistung sollte immer so kurz wie möglich dauern. Man müsste die Möglichkeit haben, sein Verhalten zu ändern und dann wieder die volle Leistung zu bekommen. Und in der Höhe hat das Gericht gerade noch, sag ich mal, eine Absenkung um 30% für zulässig gehalten.
Okay, soweit also zum rechtlichen, verfassungsrechtlichen Rahmen für Bürgergeldbegrenzungen und Sanktionen. Jetzt hat ja die Ampel im Zuge ihrer Haushaltseinigung sich wohl darauf geeinigt, diverse Verschärfungen beim Bürgergeld vorzunehmen. Eine davon soll sein, dass wenn jemand, also es ist ja heute schon so, dass wenn jemand eine zumutbare Arbeit ohne triftigen Grund ablehnt, dass Empfängern dann wohl jetzt schon für bis zu 2 Monate der komplette Regelsatz gestrichen werden kann als Sanktion dafür. Demnächst soll wohl auch als zumutbar gelten, dass ein Arbeitsweg bis zu 3 Stunden dauert am Tag. Dabei geht es jetzt also nicht um die Höhe, sondern um die Grundlage der Sanktionen. Gibt es dafür auch rechtliche Grenzen und wie sehen Sie diese Verschärfung?
Ja, es gibt auch da ein paar rechtliche Grenzen, weil die Zumutbarkeit des Pendelwegs ist eine Abwägungsfrage. Bis jetzt haben wir da im SGB II, also im Bürgergeldgesetz, fast keine Regelung dazu. Es ist eher festgehalten, dass es nicht deswegen unzumutbar ist, eine neue Beschäftigung, weil der Weg länger ist als der Weg, den ich bei einer früheren Beschäftigung zurücklegen musste. Ansonsten heißt es da aber ganz klar, jede Beschäftigung ist zumutbar.
Okay, das heißt, jede Beschäftigung ist zumutbar. Das heißt, wie kommt man denn jetzt überhaupt dazu, dass es da so eine Zumutbarkeitsgrenze geben soll, auf die sich die Ampel ja hier stützt?
Also diese Grenze, klar, die kann der Gesetzgeber eben im Rahmen seines großen Spielraums festlegen. Und die Grenze hat eigentlich nur eine Bedeutung für die Frage, pendel ich oder dürfte das Jobcenter mir auch eine weitergelegene Arbeitsmöglichkeit anbieten? Und dann müsste man in die Prüfung gehen, ob ein Umzug zumutbar ist.
Ah, okay. Es kommt also eher auf die Zumutbarkeit des Umzugs an, anstatt die Zumutbarkeit der Beschäftigung als solcher. Gut.
Genau.
Zum Paket gehört ja auch die Idee, Schwarzarbeit zu sanktionieren. Also das heißt, wenn jemand Bürgergeldempfänger ist und gleichzeitig schwarz nebenher arbeitet, war das denn, also das klingt ja erstmal so ein bisschen vielleicht für viele Menschen unintuitiv, dass das bisher nicht der Fall war. Ist das so und was waren dann die Gründe dafür, dass es bisher nicht sanktioniert wurde?
Also es war bisher nicht sanktioniert als Pflichtverletzung, aber natürlich ist es auch nicht geduldet worden, neben dem Bürgergeldbezug nebenher zu arbeiten, sondern wenn ich Einkommen erziele, auch aus einer nicht angemeldeten Tätigkeit, bin ich ja insofern nicht hilfebedürftig und dann entfällt eben insofern mein Bürgergeldanspruch. Das heißt auch, bisher war es schon so, wenn das aufgedeckt wurde, ich glaube, das ist das größte Problem, die Kontrolle, dann wurde mir das übergezahlte Bürgergeld wieder abgenommen. Das heißt, wurde mein Leistungsbescheid aufgehoben und ich bekam die Aufforderung, das Geld zurückzuerstatten. Und das wird auf jeden Fall weiter unangetastet bleiben. Und jetzt nach den Plänen soll zusätzlich noch die Sanktion draufkommen.
Okay, und da habe ich, wenn ich Sie richtig verstanden habe, sehen Sie da, glaube ich, auch ein Problem. Ne?
Ja, also ich stelle mir die Frage, ob das dann, also wie weit das Ganze gehen kann. Also wenn ich jetzt das Bürgergeld zurückzahlen muss, typischerweise ist es bei dem Personenkreis, über den wir sprechen, so, dass das Geld verbraucht sein wird. Ja, das heißt, das Jobcenter kann nicht unmittelbar die Summe wieder abschöpfen, sondern sie werden das mit dem laufenden Leistungsbezug verrechnen. Und das Gesetz ermöglicht hier eine Aufrechnung und zwar um bis zu 30%. So, also das heißt, ich bekomme in dieser Aufrechnungsphase schon 30% weniger allein, weil ich eben Geld zurückzahlen muss ans Jobcenter. Und ich frage mich, wir wissen ja noch zu wenig über die Pläne, wie das geregelt wird, wenn mir zusätzlich noch eine Sanktion draufkommt, also ob wir dann tatsächlich noch diese Sanktion und die Aufrechnung miteinander kombinieren würden, sodass man im Endeffekt um mehr als 30% kürzen würde. Also das halte ich durchaus für problematisch.
Und da käme dann man dann jetzt mal unterstellt, das wäre so wieder in den Konflikt mit dem verfassungsrechtlichen Gebot, das Existenzminimum zu sichern.
Genau, weil ich dann zumindest für eine gewisse Zeit wahrscheinlich nicht alle meine Bedarfe decken kann. Ja.
Weiterhin hat die Ampel ja geplant, dass schneller und also schneller höher sanktioniert werden kann. Bisher gab es da ja so einen abgestuften Sanktionsmechanismus bei Verstößen gegen die Pflichten, die man so als Bürgergeldempfängerin, Bürgergeldempfänger hat, wo dann Sanktionen erst in Höhe von 10-20% möglich waren. Künftig soll es wohl möglich sein, dass man schneller, also vielleicht schon beim ersten Verstoß, bis zu 30% sanktionieren kann. Sie hatten ja gesagt schon, das BfG hat grundsätzlich jetzt kein Problem mit einer Sanktionierung in Höhe von 30%. Das ist ja, glaube ich, so die Deckelung, die da vorgenommen wurde. Da hält sich ja die Ampel dann jetzt scheinbar dran. Sehen Sie das trotzdem aus rechtlicher Sicht problematisch, dass das jetzt so schnell auf 30% springen kann?
Ja, also weniger das schnelle Springen auf die 30%. Also das wäre eigentlich wieder so zurück zum Ursprungszustand, wie es vor dem Bürgergeldgesetz war. Da ist man ja gleich mit 30% eingestiegen. Ich meine, das hat das Bundesverfassungsgericht gar nicht per se kritisiert, sondern es war die fehlende Flexibilität der alten Sanktionsregeln, weil vor dem Bürgergeldgesetz galt eben die Absenkung absolut, und zwar für den festen Zeitraum von 3 Monaten. Und ich hatte keine Möglichkeit, durch die Änderung meines Verhaltens wieder in den vollen Leistungsbezug zu rutschen. Also selbst wenn ich unmittelbar nach Eintritt der Sanktion gesagt habe, ich besuche meine Eingliederungsmaßnahme weiter und ich schreibe weiter Bewerbung, war ich 3 Monate in der Leistungsabsenkung. Mhm. Und dahin möchte man jetzt offensichtlich wieder zurück. Und das hat das Bundesverfassungsgericht eigentlich gerade nicht gebilligt. Also die haben gesagt, ich muss wirklich die Möglichkeit haben, mein Verhalten zu ändern, weil ja die Sanktion mich nicht bestrafen darf, weil sie soll nicht repressiv und erzieherisch wirken, sondern sie soll die Mitwirkung erzwingen. Ja, und deswegen, wenn ich diese Möglichkeit dann nicht habe, durch Nachholung der Mitwirkungshandlung wieder in den vollen Leistungsbezug zu kommen, dann ist das verfassungsrechtlich problematisch.
Gut, dann vielleicht zu guter Letzt noch eine Frage, und zwar so ein bisschen zum empirischen Hintergrund. Wirtschaftswissenschaftler wie der Präsident des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung, Marcel Fratscher, zweifeln ja unter anderem an dem Einsparungseffekt, den man jetzt wirklich durch diese Maßnahmen erzielen kann. Da lässt sich sicherlich auch trefflich drüber streiten. Ich habe mich aber gefragt, wie sieht es denn empirisch aus mit dem Effekt von Sanktionen, um Menschen wieder in Arbeit zu bringen? Kennen Sie da aus der Forschung irgendwelche Daten, die darauf hindeuten, ob Empfänger von Bürgergeld oder von früher Hartz IV durch Sanktionen ansprechbar waren oder durch Verschärfung von Sanktionen?
Also darüber weiß man tatsächlich sehr wenig. Das war ja auch einer der tragenden Gründe für das Bundesverfassungsgericht, diese alten Sanktionen, wo dann um 60 oder später um 100% abgesenkt wurde, zu kippen. Das Bundesverfassungsgericht hat gesagt, wir haben keine empirischen Erkenntnisse darüber, dass die Sanktionen geeignet sind, zumindest in diesem Umfang, die Menschen zu veranlassen, wieder mitzuwirken. Es gibt eine ältere Studie über die jungen Erwachsenen, die belegt hat, dort gab es ja sehr schnell die Totalsanktion. Und dort wurde festgestellt, dass man dann die Menschen gar nicht mehr erreicht, weil sie den Kontakt zum Jobcenter ganz abbrechen. Und das erklärt sich daraus, dass sie eigentlich weiter berechtigt wären, die Eingliederungsleistungen in Anspruch zu nehmen, also Umschulung, Weiterbildung, Bewerbungstrainings und so weiter. Also das besteht auch in der Sanktionsphase weiter. Aber den Menschen war das gar nicht bewusst. Oder sie dachten eben, was soll ich noch beim Jobcenter? Das heißt, es war eher so, dass man ganz den Kontakt abgebrochen hat und deswegen nicht mal von den positiven Förderleistungen mehr profitiert hat.
Ja, okay. Das heißt also, wenn ich das mal zusammenfasse, die empirische Grundlage für Sanktionen ist jetzt relativ dürftig, geht eher sogar in die Richtung, dass es vielleicht auch schaden kann, wenn ich Sie richtig verstehe.
Genau, so kann man das sehr gut zusammenfassen.
Okay, gut, dann danke ich Ihnen vielmals für das Gespräch, Constanze Jander, dass Sie heute im Podcast waren.
Ja, sehr gerne, vielen Dank.
Also wenn ich mal zusammenfassen darf, wenig Evidenz, aber trotzdem viel mehr Härte. Ist das jetzt mehr als Aktivismus mit Blick auf die Wahlen in 3 Bundesländern im Herbst?
Also meine persönliche Meinung, nee, mehr ist da nicht dran als Aktivismus. Der ökonomische Nutzen ist auch total zweifelhaft. Also ich habe das auch im Interview ja kurz mal erwähnt, der Präsident des DIW, des Deutschen Instituts Wirtschaftsforschung, Marcel Fratscher, ja, der wird eher im SPD-Lager, also eher etwas linkslastig unter den Ökonomen eingeordnet, aber der sagt zum Beispiel, große Einsparungen seien dadurch gar nicht zu erwarten. Also diese oft genannte Zahl von 5,5 Millionen Bürgergeldempfängern klingen nach viel, aber eigentlich rede man da im Endeffekt eher über 1,7 Millionen, wenn man die ganzen Aufstocker, Alleinerziehende, fast 2 Millionen Kinder abzieht, chronisch Kranke, also diese Zahl von Arbeitslosen, die alle irgendwie nicht arbeiten gehen wollen, die da manchmal so im Raum steht, die stimmt einfach auch so nicht, mit der da gearbeitet wird. Und viele von denen, die dann sozusagen die echte Arbeitslosenquote bilden, das sagt Fratscher auch, haben überwiegend keine Qualifikation oder Berufsabschluss, so dass man eigentlich eher daran müsste es sein Votum. Ich finde jetzt, ehrlich gesagt, so die Politik will damit jetzt in schwierigen Zeiten mit einer bis vor kurzem hohen Inflation, mit hohen Energiepreisen, stagnierender Wirtschaft, so einem uralten Reflex nachgeben, wenn es kompliziert wird, und zwar nach unten treten.
Die sollen mal richtig arbeiten hier.
Ja, genau, diese Sozialschmarotzer, ne? Wir können uns das nicht mehr leisten, die jetzt mit durchzufüttern. Also ich will das jetzt gar nicht moralisch so sehr bewerten, auch wenn das jetzt gerade bei mir so ein bisschen durchklingt. Aber
nee, hat man gar nicht, finde ich. Ich finde das total sachlich und neutral.
Ja, ja. Also es gibt natürlich nicht die eine richtige Weise, wie man jetzt mit Menschen ohne Arbeit umgeht und wie die zu versorgen sind. Ja, es gibt Leute, die fordern dann bedingungslose Grundeinkommen. Andere sagen, wer arbeiten kann, der soll arbeiten, der bekommt sonst gar nichts. Also ich persönlich finde das Abstandsgebot zur Sozialhilfe schon gut, und irgendwie müssen Menschen auch arbeiten gehen, damit der Laden hier läuft, und nicht jeder macht das sicherlich unbedingt freiwillig von sich aus, insbesondere wenn man jetzt nicht die Qualifikation hat, um besonders schönen Tätigkeiten nachzugehen. Aber man hat ja mit dem Bürgergeld eine politische Entscheidung getroffen, und die ist ja noch nicht allzu lang her. Man wollte Hartz IV und dieses bisschen das Dogma, was da reingelesen wurde, fordern statt fördern, wollte man so ein bisschen überwinden, und hat das auch zum großen sozialen Leuchtturmprojekt gemacht in der SPD und hatte da ja offensichtlich auch seine Gründe für. Ja. Es gab ja auch viel Kritik an Hartz IV. Und jetzt dreht man das Rad wieder zurück, weil man, wenn die Zeiten härter und die Wähler so ein bisschen unzuverlässiger auch werden, bestimmte Gerechtigkeitsgefühle ansprechen will. Aber diesen Reflex eben, den ich eben angesprochen habe, und diese Überheblichkeit auch, die da mitschwingt gegenüber Menschen am Rande der Gesellschaft, die ist wahrscheinlich irgendwie menschlich, aber auch sehr schlecht in meinen Augen, und darüber sollten wir alle mal etwas mehr nachdenken.
Und vermutlich nicht sehr zielführend.
Einerseits, andererseits.
Wir kommen von einem Aufregerthema zum nächsten. Eine Kopftuch tragende Frau darf in Deutschland offenbar nach geltendem Recht nicht als Chefin am Gericht tätig werden. Und jetzt zieht sie deshalb vor das Bundesverfassungsgericht. Max, was ist da los?
Ja, die Thematik mit der staatlichen Neutralität und dem Kopftuch, das hatten wir schon oft in der Vergangenheit bei einer Rechtsreferendarin, ich glaube auch einer Lehrerin. Jetzt geht es hier um das Chefinamt und die Frage, ob sich das damit verträgt, offen ein religiöses Symbol zu tragen. In dem konkreten Fall hier geht es jetzt um eine Pädagogin, die ist letztes Jahr, 2023, in Nordrhein-Westfalen als Jugendchefin ausgewählt worden. Also die sollte in Jugendstrafverfahren beisitzen und entscheiden. Und die hat aber eben, trug ein Kopftuch und hat sich auch geweigert, dieses abzunehmen.
Also während der Hauptverhandlungen abzunehmen, quasi vor Gericht abzunehmen.
Mhm. Genau, ja, richtig. Es geht um die Hauptverhandlungen. Da wollte sie das eben weiterhin tragen, hat gesagt, das nehme ich nicht ab. Und deswegen hat dann das Amtsgericht Dortmund, was für sie zuständig war, einen Antrag auf Amtsenthebung beim OLG Hamm gestellt.
Okay, das heißt, dann wurde sie erst aufgenommen ins Amt und dann wieder rausgeworfen, wohlgemerkt in ein Ehrenamt.
Genau, das OLG hat entschieden, dass die Weigerung dieser Chefin, also auf das Kopftuch zu verzichten während der Gerichtsverhandlungen, gegen ihre Neutralitätspflicht aus § 2 Absatz 1 Justizneutralitätsgesetz NRW verstoße.
Was es alles gibt, was steht da drin?
Darin steht, Beschäftigte sowie ehrenamtliche Richterinnen und Richter dürfen in der gerichtlichen Verhandlung keine wahrnehmbaren Symbole oder Kleidungsstücke tragen, die bei objektiver Betrachtung eine bestimmte religiöse, weltanschauliche oder politische Auffassung zum Ausdruck bringen. Die Chefin hat jetzt dagegen argumentiert, dass sie mit ihrem Kopftuch ja überhaupt keine religiöse oder weltanschauliche Auffassung zum Ausdruck bringen wolle. Sie verstehe das Tragen des Kopftuchs als ihre religiöse Pflicht, also persönlich quasi für sich selbst, und sei im Übrigen auch ohne Kopftuch schnell als Muslimin zu erkennen, was auch immer das genau bedeuten soll. Eine Chefin mit Kopftuch könne jedenfalls aber auch der Vielfalt der Gesellschaft in der Justiz mehr zur Geltung verhelfen.
Ehrlich gesagt, das mag jetzt ein bisschen platt klingen, aber das war auch mein erster Gedanke, als ich über den Fall gelesen habe. Ist denn nicht der Fall einer Chefin per se anders gelagert als jetzt vielleicht bei einer Richterin oder bei einer Staatsanwältin? Schließlich sollen Chefin ja gerade einen möglichst breiten Querschnitt der Bevölkerung abbilden.
Ja, genau, das steht sogar im Gesetz drin, und zwar § 36 GVG, also Gerichtsverfassungsgesetzes. Da steht drin, dass man bei der Schöffenwahl, Zitat, alle Gruppen der Bevölkerung nach Geschlecht, Alter, Beruf und sozialer Stellung angemessen berücksichtigen soll. Also das ist schon so die Intention, das soll ein Bevölkerungsquerschnitt sein, der da Recht spricht. Das ist ja auch so ein bisschen der Grundgedanke dahinter, Demokratisierung der Rechtsprechung. Vielleicht ist es auch ganz gut, sich mal zu vergegenwärtigen, wie man überhaupt Chef oder Chefin wird. Nämlich nach dem GVG legen die Gemeinden mal alle 5 Jahre so Vorschlagslisten vor. Und da stehen dann Vorschläge für Chefin für die nächsten 5 Jahre drin. Und die sind dann eben nach diesen genannten Kriterien auszuwählen. Das wird dann ans zuständige Amtsgericht übersandt. Da gibt es einen Schöffenwahlausschuss, der dann die Schöffen für die nächsten 5 Jahre wählt.
Und das ist ja nun auch kein Job, um den sich die Leute prügeln, ne? Also meistens hört man ja dann davon, weil man irgendwie hört, dass Rechte versuchen, diese Ehrenämter zu unterwandern. Ansonsten ist es ja nicht so, dass alle Menschen so viel Zeit in ihrem Leben haben, dass sie gerne Chefin oder Chefe werden. Da ist man ja in aller Regel froh, wenn man Leute findet, richtig?
Genau, ja. Ich glaube, es gibt auch da mitunter sogar Kampagnen, wo extra dafür geworben wurde, dass man sich doch mal als Chefe irgendwie vielleicht bereit melden sollte oder sowas.
Jetzt war die Frau noch besonders, ist so ein bisschen noch anders als in anderen gerichtlichen Verfahren, das war eine Jugendchefin, ne? Das heißt, die müssen nochmal anders qualifiziert sein als andere Chefinnen und Chefen, oder?
Ja, genau. Also da wird ein bisschen höhere Anforderungen dran gestellt. Also jetzt bei ihr ging es ja um die Jugendstrafkammer, wo sie sitzen sollte. Und da gibt es eben diese Besonderheit, dass die Vorschlagsliste hier nicht vom Gemeinderat wie sonst, sondern vom Jugendhilfeausschuss der Gemeinde oder des Kreises eben aufgestellt wird. Und da sollen nur Leute draufstehen, die erzieherisch besonders befähigt sind, also die irgendwie Erfahrungen in der Jugenderziehung zum Beispiel haben.
Das war jetzt eine Pädagogin, das passt ja eigentlich dann ganz gut. Aber ich habe mal noch eine andere Frage, um diesen Fall überhaupt zu kapieren. Wieso hat man die denn überhaupt gewählt? Ich meine, dieses Problem ist ja irgendwie evident. Man sieht ja, dass jemand ein Kopftuch trägt.
Ja, also zunächst mal ist das auch ein relativ formales Verfahren. Also vielleicht hat man sich die auch gar nicht so genau angeschaut vorher. Es wäre auch völlig in Ordnung gewesen, wenn sie denn in ihrer Freizeit ständig ein Kopftuch trägt und das für die Verhandlungen dann abgenommen hätte. Das Problem entstand ja dann sozusagen, als sie sich dann eben auf ihre Wahl hin dann geweigert hat, das für die Verhandlungen abzunehmen. Aber du hast natürlich recht mit deinem Gedanken, dass das so ein bisschen ein völlig unnötiger Prozess ist. Das hat das OLG Hamm in seiner Entscheidung übrigens auch so gesehen, wo es ja eigentlich gegen sie entschieden hat. Aber es hat gesagt, und das kann ich auch sehr gut nachvollziehen, dass diese Weigerung, das Kopftuch abzunehmen für die Verhandlungen, gar keine Pflichtverletzung, wie das Amtsgericht noch meinte, sei, also keine gröbliche Pflichtverletzung, wegen dem man des Amtes enthoben werden kann, sondern das begründe vielmehr eine Unfähigkeit für das Amt.
Das heißt, man hätte sie gar nicht nominieren dürfen quasi.
Richtig, die hätte dazu führen müssen, dass man sie eigentlich schon von der Schöffenliste hätte streichen sollen. Dafür argumentiert das OLG dann, dass man also erstmal, was sich ja auch irgendwie, was ein bisschen auf der Hand liegt, ihre Religionsfreiheit nicht als groben Pflichtverstoß werten kann, sondern das ist ja ihre grundrechtliche Freiheit, ihr Kopftuch zu tragen. Und eben außerdem, das, was du eben gesagt hast, es sei ja widersinnig, dass man erst jemanden wählen muss und den dann anschließend direkt wieder seines Amtes entheben muss, weil er gröblich seine Pflichten verletzt hat.
So, aber die Dame zieht jetzt dagegen ja vor das Bundesverfassungsgericht. Mit welcher Begründung?
Genau, die hat Verfassungsbeschwerde eingelegt und sie wird dabei vertreten von der Staatsrechterin Anna-Katharina Mangold von der Europa-Universität in Flensburg und die argumentiert eigentlich genau wie du eben. Die
kluge
sagt,
Frau, wusste ich immer schon. Anna-Katharina Mangold ist eine sehr kluge Frau.
Schön, dass ihr euch so gut versteht. Schöffen und Schöffin, sagt sie, würden die Gesellschaft im Gerichtssaal repräsentieren und in ihrem Ehrenamt als Richter und Richterin ohne Robe auftreten. Der pauschale Ausschluss greife in ihre Grundrechte ein. Und sie sagt auch, dass das Schöffenamt eben auf eine demokratische Vielfalt baue. Zitat, Schöffen und Schöffinnen sind ein wichtiges Bindeglied zwischen Staat und Gesellschaft und bringen möglichst repräsentative, plurale Perspektiven in das Gericht an. Ein pauschaler Ausschluss widerspricht diesem grundsätzlich gesetzlich verankerten Ziel.
Wie gesagt, ich finde, das lässt sich wirklich gut hören, zumindest auf den ersten Blick mal. Ich meine, wenn man das strukturell haben will, damit Urteile im Namen des Volkes gesprochen werden, dann kann man doch nicht zum Beispiel eben muslimische Frauen, die aus Überzeugung ein Kopftuch tragen und mit Sicherheit eine Perspektive einbringen können, die wir vor Gericht gut gebrauchen könnten, pauschal von so einem wichtigen Ehrenamt ausschließen, bei dem sich zudem, ich habe es schon gesagt, alle einig sind, dass es ohnehin viel zu wenig Leute gibt und dass die Leute, die es machen, dann auch nicht hinreichend divers sind.
Ja, also das mit der Vielfalt, die da repräsentiert werden soll, das drängt sich natürlich auch auf. Andererseits muss man natürlich der Fairness halber auch sagen, um mal den Advocatus Diaboli zu geben, es ist ja kein pauschaler Ausschluss muslimischer Frauen, sondern es ist nur ein Ausschluss von offen getragenen religiösen Symbolen. Und damit zielt das Gesetz also erstmal nicht auf eine bestimmte Bevölkerungsgruppe ab. Das hat das BFG 2020 übrigens auch gesagt, als es über das Kopftuchverbot für eine Rechtsreferendarin zu entscheiden hatte und das dann im Endeffekt gebilligt hat.
Naja gut, ich meine, dieses Argument ist ja bekannt, aber es ist ja klar, wen es trifft. Also ich meine, eine Christin kann halt ihre, keine Ahnung, Kette mit Kreuz dran besser unter einem Rollkragenpulli verstecken. Wen wird es denn treffen? Natürlich Muslime, die offen sichtbare Kopftücher tragen.
Ja, genau. Also das ist natürlich bedingt hier durch die Art der Religionsausübung. damit dann vielleicht eher, wenn man so will, eine mittelbare Diskriminierung. Gleichwohl bliebe es ja ungenommen, das Kopftuch abzulegen. Ich finde aber jetzt abseits davon mal ohnehin diese Vorstellung, dass man so ideologische Prägungen dadurch irgendwie begründet oder auch wieder los wird, dass man sie trägt oder dann ablegt und dann plötzlich bin ich dann irgendwie frei von meinen Überzeugungen, die ich persönlich irgendwie habe. Das ist ja auch so ein bisschen schräg, finde ich immer. Mhm.
Ja.
Also es ist für mich letzten Endes auch einfach eine Symbolik und klar, auch um die reale Gesellschaft, zu der ja Muslime in großem Umfang heute gehören, hier in Deutschland abzubilden, wäre es sicherlich wohl auch besser, wenn man das Schöffenamt von so einer Neutralitätssymbolik freihalten würde. Ja.
Ich bin sehr gespannt, ob das irgendwie in eine gleiche Richtung gehen wird, wie bei den hauptamtlichen Richterinnen und Richtern. Wir behalten das natürlich auf dem Schirm und werden euch dazu updaten, wenn es was Neues gibt. Ein Gesetz will dafür sorgen, dass der Justizstandort Deutschland vor allem für Unternehmen wieder attraktiver wird. Im Moment haben wir nämlich durchaus das Problem, dass, wenn es Streit gibt, Unternehmen gern andere Rechtsordnungen oder aber die Schiedsgerichtsbarkeit vorziehen. Darüber habe ich mit einem Experten für Zivilprozessrecht und für Schiedsverfahrensrecht gesprochen. Willkommen bei Gerechtigkeit und Losebad, lieber Herr Peter Baert. Ich weiß jetzt gar nicht, wo ich richtig anfangen soll bei allen Ihren Funktionsbezeichnungen. Sie sind unter anderem Mitglied des Gesetzgebungsausschusses Zivilprozessrecht des Deutschen Anwaltvereins. Sie sind Herausgeber des DisputeResolutionGermany.com. Das ist ein englischsprachiger Blog zu deutschen Streitfragen. Vor allem sind Sie Mitherausgeber des sehr bekannten ZBO-Blogs. Vor allem aber im richtigen Leben sind Sie Partner im Bereich Litigation und Dispute Resolution im Frankfurter Büro von Raymond Falkenfort. Und das heißt, Sie sind sowohl als Parteivertreter tätig, als auch als Schiedsrichter in nationalen und internationalen Schiedsverfahren. Schwerpunkte: streitiges Gesellschaftsrecht, grenzüberschreitende Verfahren und bei Post-M&A Streitigkeiten. Sie kennen sich also perfekt aus, sowohl mit der staatlichen Gerichtsbarkeit, aber auch mit der Schiedsgerichtsbarkeit. Und deswegen bin ich sehr froh, dass Sie heute bei uns sind, um über den Entwurf des Justizstandortstärkungsgesetzes, sprechender Name once again, zu sprechen, den der Bundestag am vergangenen Freitag mit den Stimmen auch der Unionsparteien beschlossen hat. Hallo Herr Baert, lange Vorrede.
Vielen Dank für die Blumen und bei dem Titel des Podcasts habe ich mich natürlich gleich gefragt, und ich bin Team Gerechtigkeit.
Ich lasse das einfach mal so stehen. Finde ich gut. So, wir kommen jetzt dazu, ob Deutschland jetzt gerechter wird mit dem Justizstandortstärkungsgesetz. Vor allem soll der Justizstandort Deutschland gestärkt werden durch sogenannte Commercial Courts. Von denen reden jetzt alle. Was genau ist das, Herr Baert?
Ja, also erstens ist es ein Gesetz mit einer unheimlich langen Vorlaufzeit. Die ersten Initiativen stammen aus dem Jahr 2010. Also kaum 14 Jahre später haben wir jetzt einen Commercial Court. Und im Kern ist der Commercial Court ein erstinstanzlich zuständiger, spezialisierter Senat eines Oberlandesgerichts, der auch auf Englisch verhandeln kann und darf.
Das heißt, dann sollen die wirtschaftsrechtlichen Streitigkeiten beim OLG beginnen und können danach noch bis zum BGH gehen. Heißt, das geht erstmal ein bisschen schneller, richtig? Nur zwei Instanzen.
Genau. Nur zwei Instanzen. Es soll gleich bei hochspezialisierten Richtern am OLG losgehen, die mehr Zeit haben. Und es gibt dann auch eine zulassungsfreie Revision zum BGH.
Das heißt, man kann immer in Revision gehen?
Genau, man hat auf jeden Fall die zweite Instanz.
Wann kann man denn zu einem solchen Commercial Court an einem OLG überhaupt gehen? Also in welchen Fällen?
Es gibt eigentlich einen dreistufigen Test. Der erste ist monetär. 500.000 Euro Streitwert. Das ist die Eintrittsschwelle.
Und das ist ja jetzt für größere wirtschaftsrechtliche Streitigkeiten gar nicht mal so viel, ne? Am Anfang war davon mehr die Rede.
Genau, die Länder sind mit 2 Millionen in die Verhandlungen eingestiegen. Im Gesetzentwurf stand noch bis zum 16. Mai 1 Million und erst in letzter Minute hat man das auf 500.000 runterkorrigiert. Das lag wohl wahrscheinlich auch daran, dass man beim Streitwert von 1 Million gerade mal ein Fallaufkommen von maximal 20 Fällen im Jahr prognostiziert hat. Und es soll ja nicht einen Commercial Court geben, sondern mehrere, wahrscheinlich 5. Dann hätte man also irgend sowas bei 2 und 4 Fällen pro Jahr und Court gehabt. Flankierend gibt es natürlich auch noch Zuständigkeitsvoraussetzungen sachlicher Art. Und da unterscheidet der Gesetzentwurf zwischen B2B-Streitigkeiten. Bei Unternehmen ist der Commercial Court grundsätzlich zuständig für alle bürgerlich-rechtlichen Streitigkeiten. Ausgenommen ist der gesamte grüne Bereich, also das Markenpatentrecht und auch das GBG.
Weil?
Sind.
Also, weil die schon eigene spezialisierte Gerichte haben?
Genau, da wollte man eigentlich nicht eingreifen und gerade die Patentkammern und Patentsenate, die haben ja bereits alles das, was die Commercial Courts erst werden wollen, nämlich den großen internationalen Marktanteil und da haben wir eigentlich keine Notwendigkeit einzugreifen. Hochspezialisierte Richter, die lange in den Kammern und Senaten bleiben und die englische Sprache ist nice to have, aber kommt da eigentlich nur so noch obendrauf.
Tatsächlich ist ja die Spezialisierung der Richterinnen und Richter auch einer der Hauptgründe für das Justizstandortstärkungsgesetz, oder? Also, dass man nämlich eigentlich davon ausgeht, dass gerade in so wirtschaftsrechtlichen Streitigkeiten auf den Bänken, neben den Richterbänken, sehr häufig hochspezialisierte Anwältinnen und Anwälte sitzen, mit denen die Richterschaft überhaupt nicht mithalten kann, weil eben es ja sozusagen zum guten Ton in der deutschen Justiz gehört, alle 2 bis 3 Jahre den Job zu wechseln innerhalb der Justiz. Ne? Und das führt natürlich zu einem wahnsinnigen Know-how-Verlust.
Dem soll durch diese Commercial Courts vorgebeugt werden. Und man kopiert da, also, glaube ich, ein bisschen das Modell, das man eben erfolgreich bei den Patentkammern und Patentsenaten schon praktiziert. Das war jetzt die Ebene B2B. Auch für Nicht-Unternehmen ist der Commercial Court eröffnet, allerdings nur sehr eng in dem Bereich Ost-M&A-Streitigkeiten, aus oder im Zusammenhang mit dem Erwerb von Unternehmen oder Unternehmensanteilen. Das trägt einfach der Tatsache Rechnung, dass da häufig auch Verkäufer eben Privatpersonen sind und nicht Unternehmen. Und in einem ganz kleinen Umfang eröffnet sich der Commercial Court auch für gesellschaftsrechtliche Streitigkeiten, nämlich die mit Vorständen oder Aufsichtsräten. Der Vorschlag, ihn ganz für gesellschaftsrechtliche Streitigkeiten zu öffnen, hat keine Mehrheit gefunden. Und das ist, glaube ich, so auf der Ebene der Zuständigkeit ein Kritikpunkt, dass man da vielleicht etwas zu eng gefasst hat.
Hat man denn eine Vorstellung davon eigentlich, wie viele Fälle da landen könnten? Also Sie sagten jetzt schon vielleicht im gesamten Jahr mal irgendwie 20 Fälle. Das wäre natürlich schon wirklich erschütternd wenig, oder? Also ich meine, muss man sich dafür die ganze Mühe machen?
Ich hätte die Zuständigkeit weitergefasst. Diese Hochrechnung oder diese Prognose leitet sich auch ein bisschen aus den Erfahrungen ab, die unsere Nachbarn in den Niederlanden mit dem Netherlands Commercial Court gemacht haben. Ich persönlich bin eigentlich ein bisschen optimistischer, dass es zumindest mittelfristig deutlich mehr werden kann. Aber ich würde sagen, die meisten Fälle werden rein deutsche Streitigkeiten sein, ohne einen großen internationalen Bezug. Und Parteien, die bislang eben beim Landgericht angefangen hätten, gehen dann eben gleich zum OLG, wenn sie die Voraussetzungen erfüllen. Dass man jetzt in großem Umfang den anderen Rechtsordnungen oder der Schiedsgerichtsbarkeit Bälle abnimmt, die dorthin abgewandert sind, das ist immer die Terminologie der Justiz, das glaube ich eigentlich weniger. Denn die Gründe, aus denen man dorthin abwandert, die bestehen eigentlich im Großen und Ganzen fort. Wenn man in eine ausländische Rechtsordnung abwandert, dann hat es in der Regel mit dem materiellen Recht zu tun. So wie niemand die Schweiz wählt ohne Schweizer Recht, wählt auch keiner einen deutschen Commercial Court ohne deutsches Recht. Und da bleibt es eben an dem Hauptkritikpunkt, dass auch B2B-Verträge sehr weitgehend einer AGB-Kontrolle unterworfen werden.
Genau, das war ja tatsächlich auch im gesamten Gesetzgebungsverfahren immer wieder Thema, obwohl das ja eigentlich jetzt mit Zivilprozessrecht überhaupt nichts zu tun hat, sondern materielles Recht ist. Das ist aber auch wirklich ein Vorwurf, den man aus sehr vielen Unternehmen hört, den man auch längst nicht mehr nur aus der Union hört zum Beispiel, sondern eigentlich fast parteiübergreifend. Das deutsche AGB-Recht ist sehr streng, was vielleicht im Verhältnis zwischen Unternehmern und Verbraucherinnen und Verbrauchern vollkommen in Ordnung ist. Aber die Unternehmen sagen eben, das braucht kein Mensch, vor allem internationale Unternehmen, haben überhaupt keine Lust, sich diesen strengen AGB-Regelungen komplett für den B2B-Rechtsverkehr zu unterwerfen. Es ist aber jetzt nicht mitgekommen. Wissen wir warum?
Es gab einen Änderungsantrag der CDU-CSU und da hat die Mehrheit gesagt, das ist zwar tendenziell richtig, aber was sie da vorschlagt, ist zu einfach und zu simpel gestrickt. Ich würde mir wünschen, dass man das Thema auf jeden Fall nochmal angeht. Es sind ja gerade große deutsche Unternehmen, die sich dem deutschen Recht entziehen.
Also tatsächlich legen ja auch so ein bisschen die Zahlen der vergangenen Jahre nahe, dass es vielleicht nicht unbedingt nur ums Prozessrecht geht. Es gab ja die Studie zum Rückgang der Eingangszahlen an Zivilgerichten. Die hat sich natürlich auch die Zahlen in den Kammern für Handelssachen angeschaut. Die haben sich zwischen 2005 und 2019 halbiert. Also das heißt, es geht jetzt vielleicht nicht zwingend darum, könnte man jetzt zumindest mal als Advocatus Diabolus sagen, dass es um eine besondere Expertise geht, die ja in den Handelskammern jetzt schon vorhanden ist. Und es gibt ja auch schon, muss man ehrlich sagen, Commercial Courts im Moment, auch wenn die gerade noch etwas anders strukturiert sind. Das sind englischsprachige Kammern für internationale Handelssachen bei Landgerichten im Moment, in einigen Großstädten, ich glaube zum Beispiel in Stuttgart und in Mannheim. Und diese Studie hat aber jetzt herausgefunden, dass die Eingänge in knapp 4 Jahren pro Gericht im unteren einstelligen Bereich liegen. Und ja, ich weiß, wir sprechen über riesengroße Wirtschaftsstreitigkeiten, von denen gibt es gar nicht so viele. Aber wir haben also schon, ich sag mal, zumindest ähnliche Strukturen für solche, in Anführungszeichen, staatlichen Schiedsgerichte, die offenbar nicht funktionieren, die wir aber jetzt noch ausbauen. Also was soll das bringen?
Diese Kammer für internationale Handelssachen, die es momentan gibt, die müssen ja notwendigerweise im Rahmen des derzeit geltenden Rechts arbeiten. Die können also nur darauf verzichten, Dokumente übersetzen zu lassen oder einen Dolmetscher zur mündlichen Verhandlung in englischer Sprache hinzuzuziehen. Alles andere müssen sie nach wie vor auf Deutsch machen. Und das ist eigentlich der erste große Unterschied. Jetzt gibt es eben eine rechtliche Grundlage dafür, vom Schriftsatz bis zum Urteil durchgehend auch schriftlich alles auf Englisch zu machen. Und dann gibt es eben so ein paar, ich nenne sie jetzt mal flapsig, Service-Komponenten, die dazukommen. Und die eine Service-Komponente schließt an das an, was ich gerade gesagt habe. Wenn die Parteien das wollen, Klammer auf und bezahlen, Klammer zu, dann gibt es auch ein mitlesbares Wortprotokoll, wie man es eben aus den Schiedsverfahren kennt. Es wird durchgehend auf Englisch verhandelt. Es gibt einen Organisationstermin, den wir als Case Management Conference aus der Schiedsgerichtsbarkeit kennen. Und es gibt eben die zulassungsfreie Revision. Also es ist schon was anderes. Und ich glaube, der größte Reiz liegt eben darin, dass man sagt, man fängt gleich beim OLG an. Es ist ja auch ein offenes Geheimnis, dass viele Kolleginnen und Kollegen das Landgericht eigentlich nur so als Durchlauferhitzer ansehen und sagen, so richtig ernst wird es sowieso erst beim OLG. Und wenn das dann in der Praxis 2 bis 4 Jahre später ist.
Ist allen nur begrenzt geholfen, vor allem im unternehmerischen Rechtsverkehr. Wie geht das denn jetzt alles überhaupt los? Also das Ganze ist zwar jetzt ein Bundesgesetz, aber der Bund ermächtigt ja die Länder mit der Umsetzung. Und zwar wirklich im Sinne von ermächtigt. Das heißt, die müssen nicht umsetzen, sie können umsetzen. Heißt, wie läuft das jetzt? Wer trägt die Kosten für die Umsetzung? Und wie soll das eigentlich alles aussehen?
Die Kosten sind wie immer Kosten der Länder. Der Bund geht davon aus, dass 5 Bundesländer Commercial Courts errichten. Hamburg, Düsseldorf, Frankfurt, Stuttgart und München sollen es werden.
Gut verteilt über die Länder. Ja.
Wenn Sie auf die Homepage des OLG Hamburg gehen, finden Sie da bereits eine sehr detaillierte Ankündigung der dort geplanten 3 Senate.
Oh, na guck, ja.
Mit Fotos der Richterinnen und Richter und einer Kurzvita. Also Hamburg macht ernst. Die anderen Bundesländer sollen eben Vereinbarungen mit den Bundesländern treffen können und eine länderübergreifende Zuständigkeit der OLGs begründen. Der Bundesgesetzgeber hat auch ein bisschen die Hoffnung gehabt, dass sich die Bundesländer vielleicht auch hinsichtlich der inhaltlichen Spezialisierung der Commercial Courts absprechen.
Gibt uns denn da die Hamburger Webseite schon irgendwas irgendwie an die Hand, woraus wir schließen könnten, dass die sich schon geeinigt haben auf irgendwelche inhaltlichen Zuständigkeiten?
Ich glaube, die Hamburger wollen, wenn ich das richtig sehe, das ganze Programm anbieten.
Oh, okay. Mhm.
Aber es würde sich natürlich anbieten, dass deren geplanter Senat mit Schwerpunkt Seerecht,
das machen die ja da gern mal,
auch aus Bayern heraus bespielt werden würde. Mhm. Da laufen jetzt die Abstimmungen zwischen den Ländern. Muss man sich mal anschauen, wie das wird. Und was wir noch gar nicht angesprochen haben, die Commercial Courts sollen auch in gewissem Umfang einen Unterbau bekommen, nämlich sogenannte Commercial Chambers. Das sind sozusagen spiegelbildlich strukturierte Zivilkammern oder Kammern für Handelssachen bei ausgewählten Landgerichten.
Das heißt, wenn ich nicht die 500.000 Euro Grenze knacke, dann kann ich noch zum Commercial Chamber beim Landgericht gehen.
Genau, und das ist aus meiner Sicht auch sehr wichtig, dass wir die korrespondierend haben. Denn im Zeitpunkt, in dem ich diese Gerichtsstandsvereinbarung treffe, weiß ich ja nicht notwendigerweise, ob ich da 400 oder 600.000 Euro rauskomme für meinen Amtsvertreter-Ausgleichsanspruch. Ich brauche also ein Fallback, wenn ich die 500.000 nicht erreiche. Und das Konzept wäre eben, dass es dann zugeordnet ein Commercial Chamber an einem Landgericht gibt, mit einer Berufung dann zu diesem Commercial Court, sodass dann auch da zwei Instanzen in englischer Sprache durchgeführt werden. Ich darf auch die Revision zum Bundesgerichtshof in englischer Sprache einlegen. Der BGH entscheidet dann aber selber, ob er es auf Englisch oder auf Deutsch macht.
Also ich höre schon, Sie sind ja doch relativ optimistisch dem gesamten Vorhaben gegenüber eingestellt. Was raten Sie denn aktuell Ihren Mandanten? Das vielleicht als letzte Frage. Sollen die in alle neuen Verträge, die sie jetzt abschließen, schon mal schöne Klauseln reinbasteln, um dann bei deutschen Commercial Courts zu landen?
Jein, also ich würde diese Klauseln erst dann abschließen, wenn das Konzept steht und die entsprechenden Zuständigkeitsverordnungen der Länder in Kraft sind. Aber ich habe ja gesagt, die Gründe für ein Schiedsverfahren oder für die Wahl eines ausländischen Gerichts sind ja nicht alle weg. Man wählt ja die Schiedsgerichte auch häufig deswegen, weil man die Vollstreckung eines Schiedsspruchs nach dem New Yorker Übereinkommen fast überall sicherstellen kann. Also so ein typisch juristisches kommt drauf an. Ich könnte mir eben für in erster Linie schlichte deutsch-deutsche B2B-Verträge gut vorstellen, dass der Commercial Court eine sinnvolle Lösung ist, wenn man sonst zum Landgericht gegangen wäre.
Herr Bernd, ich danke Ihnen sehr, dass Sie sich die Zeit genommen haben für dieses ausführliche Gespräch mit Gerechtigkeit und Loseblatt.
Vielen Dank, es hat mir Spaß gemacht.
Überraschung!
Das Verwaltungsgericht in Berlin hält die Höhe des BAföG für zu niedrig im Vergleich zum Bürgergeld. Ich sagte es ja schon, wir reden heute verdammt viel über verdammt wenig Geld. Sowohl der Grundbedarf für Studierende als auch der Unterkunftsbedarf für die Studis, die nicht bei ihren Eltern leben, seien in verfassungswidriger Weise zu niedrig bemessen, hat das Verwaltungsgericht in Berlin am Dienstag entschieden und hat deshalb das Verfahren einer Medizinstudentin dem Bundesverfassungsgericht vorgelegt. Es geht in dem Verfahren um die BAföG-Sätze im Wintersemester 21/22 und im Sommersemester 21. Das ist also schon recht nah an den aktuellen BAföG-Sätzen dran und damit eine recht aktuelle Frage.
Okay, also das BFG muss jetzt darüber entscheiden, ob das Bundesausbildungsförderungsgesetz, wie es ja so schön heißt, verfassungswidrig ist. Ja? Wie begründet das VG denn überhaupt seine Annahme, dass das so sei?
Es geht konkret um den Paragraphen 13 des Bundesausbildungsförderungsgesetzes.
Ist immer wieder schön, das zu sagen.
Es ist ein super Wort, finde ich auch. Der legt die Bedarfe fest. Diese Bedarfe werden regelmäßig, ich finde übrigens auch Bedarfe ein super Juristenwort. Da wusste ich auch nicht, bevor ich Jura studiert habe, dass es einen Plural von Bedarf geben kann. Aber das nur am Rande. So, diese Sätze werden regelmäßig erhöht. Wie gesagt, Paragraph 13 des BAföG-Gesetzes. Allerdings muss man sagen, dass diese Erhöhung offensichtlich in sehr überschaubaren Grenzen erfolgt. Ich habe mir das vorhin mal kurz angeschaut. Fast 3 Jahre nach dem Jahr, um das es geht, ist der Grundbedarf um sensationelle 25 Euro gestiegen.
Da muss man sagen, ein nettes Abendessen.
Ja. Also rechtlich geht es um das Teilhaberecht auf gleichberechtigten Zugang zu staatlichen Ausbildungsangeboten. Abgeleitet aus Artikel 12 Absatz 1 in Verbindung mit Artikel 3 Absatz 1 Grundgesetz und um das Sozialstaatsprinzip aus Artikel 20 Absatz 1 Grundgesetz. Und das VG Berlin sagt, der Gesetzgeber komme zwar mit dem BAföG, also mit dem Institut des BAföGs, seiner Pflicht auf erster Stufe sozusagen grundsätzlich nach, nämlich dafür zu sorgen, dass alle die gleichen Bildungschancen haben und dass im Rahmen der staatlichen Ausbildungskapazitäten, also dessen, was da ist, auch alle Qualifizierten eine Hochschulausbildung irgendwie antreten können, auch wenn sie dafür halt eigentlich nicht hinreichend Geld haben.
Aber jetzt kommt das große Aber.
Genau, das fette Aber kommt beim Wie. Also das VG Berlin, wie wir auf juristisch sagen würden, billigt das ob, aber hat extreme Probleme und extreme Kritik am Wie, nämlich an den konkreten Bedarfssätzen. Also das BAföG setzt sich im Wesentlichen, da gibt es auch noch so Krankenversicherungszeugs, aber im Wesentlichen geht es um Grundbedarf und Unterkunftsbedarf. Und da sagt das VG Berlin, das würde kein, da haben wir es wieder, ausbildungsbezogenes Existenzminimum gewährleisten. Mhm. Der Grundbedarf liegt im Moment bei 427 Euro und damit, ich zitiere das VOG Berlin, signifikant niedriger als bei Hartz IV, jetzt also dem Bürgergeld, mit 446 Euro pro Monat. Ich meine, wir haben über die Existenzminimumrechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts ja vorhin schon ausführlich mit Frau Janda gesprochen. Da ist es schon erstaunlich, dass Studierende offenbar noch weniger zu brauchen scheinen.
Also der Grundbedarf, um mal kurz einzuhaken, das ist ja so das, was ich quasi für mein tägliches Leben an Ausgaben zur Verfügung haben muss, ne? Einkaufen zu gehen etc.
Exakt, also im Prinzip alles, was ich brauche, um mein Leben irgendwie zu fristen. Darauf kommt bei Studierenden, die nicht bei ihren Eltern leben, noch ein relativ hoher Unterkunftsbedarf. Also relativ hoch ist sehr relativ, denn den bewertet das VG Berlin mit 325 Euro als viel zu niedrig. Und zwar schon im Sommersemester 2021, da hat das VG Berlin offenbar eine Statistik ausgewertet, hätten 53% der Studierenden monatlich mindestens 351 Euro Miete gezahlt, 20% davon zwischen 400 und 500 Euro und weitere rund 20% sogar mehr als 500 Euro. Also da ist 325 Euro wirklich schon ziemlich wenig.
Ja, kommt natürlich auch immer so sehr drauf an, glaube ich, in welcher Stadt man gerade studiert. Ne? Aber ich habe jetzt gerade mal ganz kurz sämtliche Immobilienportale durchgescannt. Also vielleicht könnte man auch bei WG-Gesuch gucken, da ist es wahrscheinlich etwas günstiger. Aber 325 Euro, dafür kriegt man ja keine Luxuswohnung heutzutage.
Das kann man so sagen. Und übrigens sagt das VG Berlin auch genau dasselbe wie du, nämlich zu viel Pauschalierung. Also das VG Berlin sagt meines Erachtens völlig zu Recht, Vergleichsmaßstab könne nicht der Gesamtdurchschnitt der Durchschnittsunterkunftskosten in Deutschland sein, sondern das müsse sich irgendwie auf den Studienort oder jedenfalls auf vergleichbare Studienorte beziehen. Die haben sich das angeschaut und haben Unterschiede von 140 Euro pro Bundesland und sogar bis zu 230 Euro pro Hochschulort ausgemacht. Also offensichtlich 266 Euro Mietkosten in Freiberg in Sachsen und 495 Euro schon damals, wohlgemerkt 3 Jahre her, in München. Und du sagst es, Max, also wer wie ich in Köln lebt oder auch in Hamburg, Berlin oder natürlich eben im viel zitierten München, ich glaube, der kann das sehr gut nachvollziehen. Das VG Berlin macht insgesamt einen ziemlichen Rundumschlag. Die monieren auch noch schwerwiegende methodische Fehler bei der Festlegung der Bedarfssätze. Also das ist schon eine sehr deutliche Pressemeldung zu dem Urteil, muss man sagen.
Ja. Wann ist denn mit einer Entscheidung des BVFG überhaupt zu rechnen? Also das kann ja bekanntlich schon mal etwas dauern in Karlsruhe, wenn da bestimmte Dinge liegen.
Ja, das stimmt. In diesem Fall dauert es aber vielleicht gar nicht so lange, denn, Achtung, Trommelwirbel, in Karlsruhe liegt schon ein Verfahren zur Höhe der BAföG-Sätze. Das Nein. Bundesverwaltungsgericht hat nämlich schon im Jahr 2021 die BAföG-Sätze ebenfalls für verfassungswidrig niedrig gehalten und das auch dem Bundesverfassungsgericht vorgelegt. Problem, das Bundesverfassungsgericht hat seitdem einfach noch nicht entschieden, was ja jetzt auch nicht so unnormal ist, die Verfahren in Karlsruhe mal ein paar Jahre liegen. Also in dem Verfahren geht es um die BAföG-Sätze für die Jahre 2014 und 2015. Das ist also schon einiges weiter weg als heute. Allerdings sind die Maßstäbe ja rechtlich dieselben, sodass, wenn jetzt eine Entscheidung käme über diese beiden Jahre, das, denke ich mal, auch schon aktuellen Studierenden helfen könnte.
Ja, den damals Betroffenen hilft es natürlich jetzt wahrscheinlich eher weniger. Die haben schon fertig studiert inzwischen.
Ja, aber es ist doch schön, dass es immer Leute gibt, die sagen, es geht ums Prinzip und es trotzdem durchziehen.
Ja, genau, sowas braucht der Rechtsstaat. Mhm. Entschiedene Kämpfer fürs Recht. Aber also ist denn jetzt ein Urteil in Sicht?
Also, es gibt eine Jahresvorschau beim Bundesverfassungsgericht. Die ist übrigens seit neuestem auch online für alle verfügbar, wie ich heute Morgen beim Anruf beim Bundesverfassungsgericht erfahren habe.
Ja, gut zu wissen.
Ja, dachte ich mir auch. Da sind die Verfahren aufgelistet, über die das Bundesverfassungsgericht im aktuellen Jahr entscheiden will. Für 2024 stehen da jetzt 34 Verfahren drauf. Und da findet sich, schon wieder Trommelwirbel, tatsächlich dieses Verfahren, das das Bundesverwaltungsgericht vorgelegt hat, mit eben genau diesen Fragen. Also gibt es eigentlich, wenn man sich das Studium nicht aus eigener Kraft leisten kann, aus dem Teilhaberecht und dem Sozialstaatsprinzip überhaupt einen verfassungsrechtlichen Anspruch auf eine Ausbildungsförderung? Und wenn ja, ist die Festsetzung des Bedarfssatzes mit diesen verfassungsrechtlichen Gewährleistungen vereinbar? Das hat das Bundesverfassungsgericht da also angekündigt für dieses Jahr.
Ich höre da so ein leises Aber mitschwingen.
Ja, also kann sein, muss aber nicht. Vielleicht bin ich jetzt auch total unfair zum Bundesverfassungsgericht. Aber die Jahresvorschau des Bundesverfassungsgerichts hat schon seit langem unter Rechtsjournalistinnen und Journalisten den gemeinen Spitznamen die Lügenliste. Und das liegt jetzt natürlich nicht daran, dass da an sich Lügen draufstehen, sondern daran, dass das halt häufiger mal nicht mehr als gute Vorsätze sind. Also es ist halt einfach nicht selten, dass Verfahren da mehrere Jahre hintereinander draufstehen. Das Bundesverfassungsgericht hat ja nach eigenen Angaben nicht gerade zu wenig zu tun. Und deswegen kommt offensichtlich manchmal so viel rein, dass die Verfahren sich, obwohl sie auf der Jahresvorschauliste stehen, noch weiter verschieben. Deswegen, ich weiß nicht.
Tja, dann bleibt uns nur, wie in jedem guten Fachaufsatz, zu enden mit: Es bleibt abzuwarten. Und wir halten euch natürlich weiter darüber auf dem Laufenden, wenn es was Neues geben sollte.
Genau so machen wir das und kommen jetzt zu meiner Lieblingskategorie.
Kommt das im Examen?
Wir haben euch nämlich wieder was sehr, sehr Hübsches mitgebracht, etwas sehr Examensrelevantes. Ein übler Fall. Wir saßen letzte Woche in der Redaktionskonferenz und waren uns, als wir den gelesen haben und die Vorschau uns angeschaut haben, sofort einig: Boah, wir würden das auf jeden Fall prüfen. Max, was ist passiert beim BGH?
Ja, da kriegt man richtig Gänsehaut, wenn man noch das Examen im Kopf hat. Also es ist ein schönes Potpourri, sag ich mal, aus dem klassischen Zivilrecht. Also es gibt BGB-AT-Klassiker wie Verjährung und Anfechtung und außerdem auch ein paar schöne Details aus dem Mietrecht.
Ja, da hüpft das sadistische Prüferinnenherz.
Ja, richtiges Leckerli für die Prüfungsämter. Aber ich erzähle vielleicht erstmal, worum es geht. Der BGH hat am Mittwoch dieser Woche entschieden, dass Vermieter sich ihr Geld für etwaige Schäden an einer Mietsache, also einer Wohnung zum Beispiel, auch dann noch wiederholen können, indem sie es von der Kaution abziehen, auch wenn ihr Ersatzanspruch eigentlich schon verjährt ist. Also es ging in
dem
Fall...
Okay, einmal auseinanderfusseln bitte. Wer hat hier gegen wen geklagt und wer will was von wem wo raus sozusagen?
Du, wunderbar, du könntest auch direkt wieder ins Examen gehen, das höre ich schon raus. Geklagt hatte eine ehemalige Mieterin gegen ihren früheren Vermieter, der behauptet hatte, sie hätte beim Auszug Schäden an der Wohnung hinterlassen und dafür eben Geld von ihr wollte.
Soweit, so klassisch.
Ja, genau. Und dann hat er sich aber einfach gemacht und hat eben der hatte noch die Kaution, die er von ihr einbehalten hatte während des Mietverhältnisses, die war noch nicht zurückerstattet. Und damit hat er einfach aufgerechnet mit ihrem Kautionsrückzahlungsanspruch. Das Problem war nur, das Schreiben mit seiner Aufrechnungserklärung kam über 6 Monate nach dem Ende des Mietvertrages und Ansprüche wegen Beschädigung der Mietsache sind gemäß 548 BGB 6 Monate nach Vertragsende bereits verjährt. Und deswegen hat dann die Mieterin oder die ehemalige Mieterin besser gesagt auf Rückzahlung ihrer Kaution geklagt.
Okay, kurze Verjährungsfrist im Mietrecht. Da werden Examenskandidatinnen und Kandidaten das erste Mal hellhörig. Aufrechnung, Verjährung, da geht einiges.
Genau, die Norm, an die man da wahrscheinlich denken sollte, ist der Paragraph 215 BGB.
An nichts anderes habe ich gedacht.
Natürlich. Danach kann nämlich auch mit einer bereits verjährten Forderung aufgerechnet werden. Und zwar dann, wenn, Achtung, die Forderung in dem Zeitpunkt, in dem erstmals aufgerechnet werden konnte, noch nicht verjährt war. Heißt also, es muss mal eine Aufrechnungslage mit einer unverjährten Forderung bestanden haben.
Also die beiden Forderungen müssen sich mal unverjährt gegenüber gestanden haben, so habe ich das damals gelernt.
Mhm. Genau. Und Stichwort Aufrechnungslage, da springen wir direkt weiter. Wir machen hier einen wilden Ritt durchs BGB. Ja. Paragraph 387 BGB, der beschreibt ja die Aufrechnungslage und da sehen wir brauchen 2 gleichartige Forderungen.
Ja gut, Geld gegen Geld. Wo ist das Problem?
Ja, könnte man meinen. Damit wärst du aber dann direkt in die Falle getappt. Denn der Anspruch des Vermieters auf Schadenersatz wegen Beschädigung der Mietsache ist zunächst mal nicht auf Geld gerichtet, sondern, ganz wieder Trommelwirbel, Naturalrestitution.
Autsch, ich muss das selber reparieren, oder was?
Genau, du musst also prinzipiell den Zustand wiederherstellen, so wie er geschuldet war. Mhm. Also selber reparieren oder für eine Reparatur sorgen. Und damit hätten wir dann eben auch keine gleichartigen Forderungen, weil die Kautionsrückzahlung natürlich, wie du sagst, eine Geldforderung ist. Und damit hätten wir auch keine Aufrechnungslage gehabt.
Ja gut, aber jetzt kann der Vermieter doch statt der Naturalrestitution auch sagen, ich hätte aber lieber die Kohle. Da haben wir doch wieder Geld gegen Geld.
Genau, Frau Lorenz. Paragraph 249 Absatz 2 Satz 1 BGB ist das, was du sagen wolltest.
Exakt.
Und danach kann der prinzipiell auch den statt der Naturalrestitution, die eigentlich geschuldet ist, auch den hierfür erforderlichen Geldbetrag verlangen. Und damit eben auch die Gleichartigkeit der Forderungen wiederherstellen. Das heißt, wir hätten dann wieder 2 gleichartige Forderungen. Aber das hätte er, so sagen die Instanzgerichte, eben in dieser 6-Monatsfrist machen müssen, was er ja nicht getan hat. Und deswegen haben sie dann der Frau Recht gegeben.
Andere Ansicht der BGH.
Genau. Der Senat war der Meinung, dass die Gerichte, jetzt kommt ja so ein BGH-Klassiker, die Interessenlage der Mietpartei nicht richtig gewürdigt hätten. Mhm. Und deshalb kommt er zu dem Schluss, dass der Vermieter auch jetzt noch, also auch nach Ablauf dieser 6 Monate, berechtigt sein, mit der Kaution aufzurechnen.
Wir haben das doch jetzt gerade vorhin alles so schön aufgeschlüsselt, sogar mit Normen. Wieso macht der BGH das denn jetzt anders?
Ja, total gemein, finden wahrscheinlich alle außer dem Vermieter. Das hat mich aber auch ehrlich gesagt etwas...
Und offenbar den BGH-Senat.
Ja, und, ja, genau. Aber es hat mich auch ein bisschen überrascht, muss ich sagen. Aber der BGH kommt dazu, indem er die Nebenabrede, die also die in dem Mietvertrag von den Parteien getroffen wird über die Kaution, auslegt anhand eben dieser Interessen. Und der BGH sagt dann, diese Nebenabrede, die über die Kaution, die sei regelmäßig so zu verstehen, dass ein Vermieter nach Ende des Mietvertrages und auch nach Ende der hierfür geltenden Verjährungsfrist seine möglichen Ansprüche wegen Schäden an der Mietsache von der Kaution abziehen könne.
Aber wieso?
Weil die Kaution gerade der Sicherung der Ansprüche des Vermieters diene und der die Möglichkeit haben solle, sich nach dem Ende des Mietverhältnisses auf einfache Weise sozusagen durch die Aufrechnung mit der Kaution zu befriedigen.
Und was macht er mit unserem wunderschönen formalen Argument, dass es doch keine gleichartigen Forderungen sind? Ich meine, dafür gibt es doch diese Vorschriften.
Ja, der BGH sagt, von Formalität halten wir hier nichts.
Das ist ja auch mal was Neues.
Ja, er sagt, der Mieter habe ja regelmäßig gar kein Interesse daran, dass der Vermieter jetzt vor dem Ablauf dieser 6 Monate schon seine Ersetzungsbefugnis quasi formal ausübt und sagt, wenn ich jetzt was von dir haben will hinterher, dann möchte ich das bitte in Geld haben. Sondern er sagt dann, ich zitiere mal, die isolierte Ausübung der Ersetzungsbefugnis.
Also Ersetzungsbefugnis ist, ich möchte Geld statt deiner Naturalrestitution. Du musst nicht die Heizung reparieren, sondern du gibst mir die Kohle für die Reparatur der Heizung.
Genau, genau. Er sagt, die isolierte Ausübung der Ersetzungsbefugnis innerhalb der Verjährungsfrist wäre insofern ein lediglich formaler Schritt im Vorfeld zu der für beide Parteien letztlich maßgeblichen Abrechnung des Vermieters über die Barkaution, die ihrerseits nach Rechtsprechung des Senats nicht in jedem Falle innerhalb der kurzen Verjährungsfrist, also innerhalb dieser 6 Monate, erfolgen muss. Also es kommt letzten Endes darauf an, dass der Vermieter hinterher sagt, von der Kaution behalte ich das und das ein. Das ist für den Mieter wichtig, sagt der BGH. Und nicht, dass der vorher irgendwie formal erklärt hat, ich möchte es dann in Geld haben.
Naja gut, man kann vielleicht, also mir fällt da jetzt nichts Netteres dazu ein, als zu sagen, es ist zumindest konsequent, wenn er sich auf die eigene Rechtsprechung zur kurzen Verjährungsfrist oder vielmehr zu deren nicht immer Geltung für diese Frage bezieht, aber viel mehr Gutes fällt mir dazu jetzt nicht ein, dir?
Also, ja, es klingt für mich so ein bisschen wie vom Ende her gedacht. Böse Zungen meinen, das macht der BGH ja auch schon mal gerne, interessengerecht vom Ende her auslegen. Ich bin aber sehr gespannt auf die Urteilsgründe, die liegen jetzt noch nicht vor und die sollte man sich auf jeden Fall genauer anschauen. Insbesondere natürlich, wenn man irgendwann nochmal vorhat, ins Examen zu gehen.
Ja, das ist echt ein super spannender Fall. Unbedingt angucken. Die Musik kommt rein. Wir sind für diese Woche raus. Wie immer, Feedback, Kritik, Lob und Liebesbriefe gerne an gerechtigkeit-loseblatt@njw.de.
Und natürlich den Podcast abonnieren und viele Sterne geben, ist ja klar. Von meiner Seite aus auf bis nächste Woche. Dann bin ich übrigens auch nochmal dabei, denn Henrik macht sogar, das ist eine Riesenfrechheit, 2 Wochen frei.
Das ist eine Arbeitsmoral. Genau richtig ist das so. Genießt das bisschen Sommer da draußen, was jetzt kommen soll, und bleibt uns gewogen. Bis nächste Woche.
Ciao.